Ja, du hast die Wahl, du darfst dich entscheiden. Wir haben es schon gehört, heute ist Wahlsonntag und scheinbar bei euch in der Gemeinde ist auch ein bisschen Wahl angesagt. Wir hatten das übrigens gerade für alle, die das vielleicht ein bisschen mitbekommen haben. Wir haben uns jetzt entschieden für einen Pastor, der im Herbst kommen wird. Genau. Genau, heute ist Bundestagswahl. Ich war heute Morgen schon bei mir in der Grundschule und habe das Kreuzchen gesetzt. Und ich hoffe, ihr geht auch alle wählen. Ich weiß nicht, ob euch solche Entscheidungen leicht fallen. Ich muss gestehen, so einfach fand ich das jetzt gar nicht. Ich wusste nur, welche Partei ich definitiv nicht wähle. Aber ansonsten muss man da irgendwie abwägen, Prioritäten setzen. Und das muss man ja übrigens auch nicht nur bei so einer Wahl, sondern auch sonst im Leben, kennt ihr bestimmt, muss man immer wieder Entscheidungen treffen, große oder kleine, Prioritäten setzen. Manchmal macht man das ganz bewusst, wenn man zum Beispiel irgendwie was Neues sich anschafft, sei es ein neues Elektrogerät, ein Fernseher oder ein Auto, oder vielleicht überlegt man, wie investiere ich mein Geld im Urlaub, für wie viel, was darf wie viel kosten, was ist es mir wert, was muss unbedingt dabei sein und worauf kann ich auch verzichten? Und natürlich machen wir das irgendwie auch bewusst oder unbewusst immer wieder, wenn es um unsere Zeit geht, weil man kann halt doch nicht alles machen und man setzt auch da seine Prioritäten. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Runde Sport machen würde, dann kann ich ganz andere Dinge nicht tun, bleibt vielleicht mein Haushalt liegen. Ob das schlimm ist, ist eine andere Frage. Oder wenn ich am Sonntagmorgen früh in den Gottesdienst gehen will, dann kann ich vielleicht am Abend vorher nicht ganz so lange feiern gehen. Und letztlich ist die Frage immer bei all diesen Entscheidungen dahinter, was ist es dir wert? Was hat Priorität in deinem Leben? Was ist wichtig und worauf kommt es letztlich an? Und genau darum geht es in dieser Predigt. Wir schauen uns dafür diese Jesus-Begegnung an. Und ich muss sagen, ich liebe diese Begegnungsgeschichten immer, weil ich finde, man kann immer wieder neu sehen, dass Jesus voll der krasse, wertschätzende, aber auch Klartext sprechende Typ war. Und genau das passiert hier eben auch zwischen Jesus und Martha. Und dabei wird auch diese Frage irgendwie beantwortet, was ist wirklich wichtig im Leben, was hat die Priorität Nummer eins? Der Text dafür steht in Lukas 10. 38 bis 42 und jetzt kann ich hier vorne auch, genau. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Was passiert hier? Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Sie zogen ihres Weges. Das war nicht ungewöhnlich. Ich meine, Jesus war ein Wanderprediger. Und er kommt hier in ein Dorf. Das Name wird nicht extra genannt. Aber wir wissen das aus einer anderen Stelle im Johannesevangelium. Da geht es nämlich um die gleichen Personen, auch wieder Martha und Maria. Und da steht, dass sie in Bethanien gewohnt haben. Der Ort liegt in der Nähe von Jerusalem. Also fernab von der Heimat in Galiläa. Und wie gut, dass sie hier Unterkunft gefunden haben bei Martha. Und übrigens ist es ziemlich besonders, dass hier die Martha als Gastgeberin genannt wird. Also eine Frau. Für uns heute ist das wahrscheinlich gar nicht ungewöhnlich. Aber damals war es was anderes, weil eigentlich ganz logisch ist immer der Mann, der Herr im Haus, der wird hier nicht mal erwähnt. Da die Martha, was wir halt aus einer anderen Textstelle wissen, mit ihrem Bruder Lazarus zusammen gewohnt hat, können wir aber davon ausgehen, dass sie nicht verheiratet war, vielleicht aber sogar schon verwitwet. Und die muss ein bisschen was gehabt haben, ein bisschen Besitz gehabt haben und konnte eben deshalb als Gastgeberin hier die Leute in ihr Haus aufnehmen. das kostet, das braucht viel Platz. Und vielleicht so als Hintergrundinfo noch dazu, schon 2 Kapitel vorher im Lukas-Evangelium in Kapitel 8 wird erwähnt, nämlich, dass es immer wieder wohlhabende Frauen gab, die Jesus unterstützt haben. Also Jesus hatte keine Frauen als Jünger, die mit ihm durchs Land gezogen wären. Das waren nur Männer, weil das einfach so üblich war. Aber es gab durchaus Frauen, die eng mit Jesus verbunden waren und die ihm eben häufig begegnet sind, die auch immer wieder zugehört haben und die sein ganzes Wirken unterstützt haben. Und da steht eben, dass Jesus mit ihrem Besitz dienten. Und genau das ist es, was Martha hier macht. Sie scheint den Jesus schon zu kennen und öffnet jetzt ihr Haus ihm und seinen Jüngern. Hier steht es jetzt nicht explizit, aber ich gehe fest davon aus, dass Jesus hier mit seinen Jüngern unterwegs war. Das heißt, Martha hatte mindestens 13 Personen, und das waren auch noch alles junge Männer, hier zu versorgen. Das ist Arbeit. Die können einem schon mal die Haare vom Kopf essen. Eigentlich logisch, dass sie jetzt richtig was zu tun hatte und ein bisschen gestresst war. Gut aber, dass Martha nicht alleine war, sondern da war auch noch Maria. Wobei man sagen muss, wenn sie nämlich alleine gewesen wäre, hätte sie auch gar nicht so viele Männer aufnehmen können oder überhaupt Männer als Gast haben können, geht auch nicht. Also alles kulturell ein bisschen anders als bei uns heute. Aber wie gesagt, ihre Schwester Maria war auch noch im Haus. Und über die wird gesagt, dass sie sich auch zu den Füßen Jesu setzte und seinen Worten zuhörte. Also sie hat doch nicht der Martha geholfen, sondern sie sitzt zu Jesu Füßen, und sich zu den Füßen eines Rabbis setzen, eines Geistlichen, das ist in der Bibel so ein feststehender Ausdruck. Und es meint, dass man sich von dieser Person unterrichten lässt. Das findet man zum Beispiel auch in der Apostelgeschichte. Da sagt der Paulus das, dass er zu den Füßen des Gamaliels unterwiesen wurde. Also bei diesem Rabbi hatte er seine theologische Ausbildung genossen. Heute würde man vielleicht eher sagen, ich habe da und dort studiert, oder vielleicht ich habe bei dem Professor meine Arbeit geschrieben oder saß bei dem im Hörsaal. Und damals eben saß man zu den Füßen desjenigen. Und zugleich drückt es so eine innere Haltung aus, weil man steht eben nicht über seinem Lehrer, sondern unter seinem Lehrer, und man braucht so eine gewisse Demut, um lernen zu können. Also die Maria hört zu, was Jesus zu sagen hat. Die Maria lauscht aufmerksam dieser Unterrichtseinheit, die Jesus seinen Jüngern gibt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich merke immer, wenn mich jemand fragt, was hat Jesus hier auf dieser Welt gemacht, dann fallen mir ganz viele Dinge ein, die er so getan hat. Also er hat Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, Brot vermehrt, den Sturm gestillt. So einiges, was er gemacht hat. Aber Jesus hat mindestens genauso viel oder noch mehr gepredigt, gelehrt. Er hat den Menschen um sich herum immer wieder erzählt und gesagt, was das Reich Gottes ist. Er hat erklärt, wer Gott ist oder was es heißt, zu Gott zu gehören, ihm nachzufolgen, wie so ein Leben auszusehen hat, worauf es halt ankommt. Und diese Lehreinheiten, die waren mindestens genauso wichtig wie all das, was er gemacht hat. Und genau das passiert eben hier in dieser Situation. Wir wissen hier nicht, was er gesagt hat, aber es muss auf jeden Fall ziemlich wichtig gewesen sein. Und diese Rede, die war so wichtig, dass Jesus fand, auch die Maria sollte die hören. Also hat es hier nicht ausdrücklich gesagt, aber ich finde, durch sein Verhalten wird es deutlich. Weil er hat die Maria ja nicht weggeschickt und gesagt, hey, das hier ist nur für Männer, du kannst den Haushalt machen. Und das zeigt übrigens wieder mal, wie krass Jesus ist, weil wie anders er zu den anderen Gelehrten ist. Weil damals eigentlich die Frauen keine Bildung bekommen haben. Die wurden nicht unterrichtet, aber Jesus lässt es zu, dass da auch Frauen sind. Bei ihm waren Frauen und Männer gleich. Seine Botschaft ist für alle. Und ich glaube, es war übrigens auch nicht so, dass dem Jesus jetzt diese eine Frau in der Masse der Männer nicht aufgefallen wäre. Dass er vielleicht nicht gesehen hat, dass er ja auch noch die Maria ist, sie irgendwie übersehen hätte, weil dann hätte er ja auf die Kritik von Martha ganz anders reagieren müssen. Dann hätte er ja vielleicht gesagt, oh, Martha, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Maria hier auch noch sitzt. Klar, Maria, geh, hilf deiner Schwester. Aber so hat er ja nicht reagiert. Also, die Maria sitzt zu Füßen von Jesus und hört ihm zu, während die Martha im Stress ist. Die Martha, die weiß sich vor all der vielen Arbeit gar nicht mehr anders zu helfen und schließlich spricht sie Jesus vor der versammelten Mannschaft auf das Verhalten von Maria an. Ehrlich gesagt, ich habe mir bisher irgendwie nicht so viel dabei gedacht, habe das eher so überlesen. Aber ich habe vor einiger Zeit die Serie The Chosen genau diese Szene gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und da fand ich das so super dargestellt, wie die Martha vorher so mit Blicken irgendwie versucht, ihrer Schwester einen Hinweis zu geben, so hey, helf mal mit, steh mal auf, was sitzt du hier eigentlich rum? Hat nicht funktioniert. Und das wiederum kenne ich sehr gut. Ich habe nämlich ein paar Geschwister. Und früher habe ich auch manchmal versucht, wenn wir woanders zu Besuch waren, meinen jüngeren Geschwistern irgendwie beizubringen, nebenbei, wie man sich jetzt richtig verhält, ohne Worte das zu machen, hat auch nicht geklappt. Und ich weiß nicht, wie sich Martha in diesem Moment so fühlt. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass sie sich so wohl in ihrer Haut fühlt. Aber ich denke, sie fühlt sich im Recht. Weil ich meine, das wäre die Aufgabe ihrer Schwester gewesen, bitte schön im Haushalt zu helfen. Aber irgendwie scheint es allen anderen, die da sind, egal zu sein. Und deshalb ist es quasi ihr letzter Ausweg und sie sagt zu Jesus, Herr, kümmert es dich nicht. Jesus, ist dir das eigentlich egal, dass ich mich hier abschufte und Maria einfach so zu deinen Füßen sitzt? Findest du das richtig? Ist dir das Verhalten völlig egal? Und ehrlich gesagt, auch das kenne ich ziemlich gut. Dieses Gefühl, man sei gerade die Einzige, die die ganze Arbeit macht, sehen die anderen eigentlich nicht, was man hier noch alles tun müsste, was man noch aufräumen könnte, dass man auch noch spülen sollte. Gerade in Gemeinde kommt es irgendwie öfters auch mal vor und dann bin ich frustriert über das Verhalten oder Nichtverhalten der anderen. Also ich kann mich ziemlich gut in die Situation von Martha hineinversetzen. Zumal ja eben noch hinzukommt, dass die Maria zu den Füßen des Rabbis sitzt, wo einfach eine Frau in der damaligen Kultur nichts verloren hatte. Spannend ist jetzt, wie Jesus reagiert. Der reagiert nämlich ganz anders, als man das erwarten würde. Er sagt nicht, ja Martha, du hast recht, Maria, steh auf, sondern er sagt liebevoll, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Martha, Martha. Diese Doppelnennung des Namens ist Ausdruck von Wertschätzung. Jesus reagiert liebevoll, verständnisvoll. Er ist nicht genervt von Marthas Frage. Er sieht vielmehr ihr Unverständnis und ihren Frust. Er sieht die Martha als Person. Und Jesus erkennt genau ihre Situation und er spricht sie darauf an. Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Wer sich viele Sorgen macht, klar, der ist unruhig. Wer zum Beispiel das Haus voller Gäste hat, der kann schon mal gestresst sein. Vielleicht hat sich die Martha Sorgen gemacht, boah, wie soll ich das alles schaffen? Wie kriegen wir das alles hin mit dem Essen, mit dem Kochen? Haben wir eigentlich genug im Haus? Vielleicht sollte noch mal jemand loslaufen. Oder, ja, keine Ahnung, was sie sich so für Sorgen gemacht hat. Steht hier auch nicht. Aber vermutlich waren es ziemlich alltägliche Sorgen, alltägliche Dinge. Sich Sorgen machen ist total menschlich. Ich vermute, das kennt absolut jeder hier von uns. Man macht sich Sorgen um andere Menschen, um Schulnoten, ums Mittagessen, um die Gesundheit, um vielleicht das neue Projekt auf der Arbeit oder auch um die Politik, um unsere Gesellschaft, um die Welt. Sorgen ist menschlich, aber wir Christen brauchen das nicht. Jesus hat in der Bergpredigt in Matthäus 6 ganz klar gesagt, macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen um eure alltäglichen Bedürfnisse. Und dann im Philipperbrief steht, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ich finde das ziemlich beruhigend, dass diese Verse in der Bibel stehen. Denn selbst wenn dieses sich Sorgen machen kein Merkmal von uns Christen sein soll, Trotzdem tun wir das und trotzdem gehört es irgendwie dazu. Das ist Teil von unserem Menschsein. Und ich glaube, das Problem ist nicht, dass wir uns Sorgen machen, sondern die Frage ist vielmehr, wie gehen wir dann damit um? Wo gehen wir damit hin? Wir dürfen sie Gott bringen, wir dürfen damit zu Jesus. Und eigentlich ist es genau das, was die Martha hier ja auch gemacht hat. Sie zieht keine grimmige Miene und erteilt dann einfach nur hinterher ihrer Schwester eine ordentliche Abfuhr. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Nein, sie kommt damit zu Jesus. Auch wenn es vielleicht in dem Moment kurz ein bisschen unangenehm war, aber so gab es dann ja auch die Chance, dass Jesus ihr seine Sicht auf das ganze Problem aufzeigen konnte, auf die Situation. Also die Martha, die geht mit ihren Sorgen zu Jesus. Und Jesus sagt zu Martha dann, du machst dir Sorgen um viele Dinge, aber nur eins ist nötig. Da ist dieser Mengengegensatz, die vielen Sorgen gegenüber dem einen, was notwendig ist. Nur eine Sache ist wichtig und das ist das, was Maria gewählt hat. Dieses eine Wichtige ist das Hören auf Gottes Wort. Es ist das Sitzen zu Jesu Füßen und sich von ihm unterweisen lassen. Seinen Worten zuzuhören, seiner Rede vom Reich Gottes und wie man als Christ darin lebt, das ist das, was zählt. Das ist das Wichtige, das Notwendige. Warum ist das so wichtig? Ich meine, man könnte ja auch dagegen halten und sagen, ja, aber wir sollen doch dienen. Oder wir sollen doch gastfreundlich sein. Wir sollen uns doch engagieren und Verantwortung übernehmen, dem Nächsten helfen. Auch dazu könnte ich jetzt zu allem eine Bibelstelle finden, die das irgendwie unterstreichen. Und das stimmt ja auch. Also grundsätzlich ist es gar nicht falsch, dass man dient und hilft und gastfreundlich ist. Dabei muss aber klar sein, dass es nicht um das Tun an sich geht. Es geht nicht darum, Hauptsache alles richtig zu machen. Jesus hat nie gesagt, hey, wenn ihr dies oder jenes tut, dann gehört ihr zu mir. Sondern man gehört zu Jesus, wenn man glaubt. Jesus hat kein Programm aufgestellt, quasi so einen Regelkatalog, was man jetzt einhalten muss. Er hat nicht gesagt, ey, ab jetzt musst du immer Kisten voller Hilfsgüter in Krisengebiete schicken oder ganz viel Geld an ein Waisenhaus in Afrika spenden oder dich ehrenamtlich im Nachbarschaftsverein engagieren. Bitte nicht falsch verstehen, das sind alles gute und wichtige Dinge, die auch Gott gut und richtig und wichtig findet. Aber die Frage ist immer, warum tust du das? Damit du gut bist und was Gutes tust? Oder damit du Gott ehrst? Kommt das Tun aus deiner Beziehung zu Gott oder eigentlich mehr so aus deinem Gutmenschsein und selbst ein bisschen besser dastehen wollen? Das ist ein feiner, aber großer Unterschied. Handeln, das Gott gefällt, dienen, das Gott ehrt, das kommt aus der Beziehung zu Gott, aus dem Glauben. Und deshalb ist das Wichtigste und Notwendigste, das zuerst kommen muss, das Sitzen zu Jesu Füßen. So wie es die Maria gemacht hat. Bei Gott bist du nicht jemand, wenn du was Besonderes leistest, wenn du viel schaffst und machst. Denn zu leicht ist die Gefahr, dass du dann denkst, oh, deshalb habe ich jetzt ja Gottes Segen verdient. Aber den kann man sich nicht verdienen. Zur Zeit von Martin Luther war dieses Denken auch ziemlich weit verbreitet und er hat es als Werksgerechtigkeit bezeichnet. Damit ist derjenige vor Gott gerecht, der eben die richtigen Werke tut. Aber stattdessen hat dann Luther eben aufgezeigt mit der Bibel, es geht aber allein um den Glauben. Damit sind wir gerecht vor Gott. Zum Beispiel steht es in Römer 3, Vers 22, wir werden von Gott gerecht gesprochen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Auf den Glauben kommt es an. Oder dann in Römer 10, Vers 14 heißt es, an ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Also wir müssen Jesus zuhören. Wir müssen von ihm oder auch über ihn lernen, weil so überhaupt kann der Glaube erst entstehen. Quasi so das allererste Mal, damit man eine Entscheidung für Jesus treffen kann. Aber Glaube ist ja keine statische Sache, nichts, was man so eine Statur, die man sich in den Garten stellt oder irgendwie ein Pokal, der jetzt in deinem Regal steht, sondern Glaube ist ja dynamisch und lebendig und der muss immer wieder neu gefüttert werden. Und deshalb müssen wir immer wieder neu zu Jesus kommen, zu seinen Füßen sitzen. Das kann in deiner ganz persönlichen stillen Zeit sein, ein Moment am Tag, wo du ganz bewusst alles andere zur Seite legst und dich ganz auf die Gegenwart Jesu konzentrierst. Das kann sein, wenn du dir eine Predigt anhörst oder einen guten christlichen Podcast oder ein frommes Buch liest. Zu den Füßen Jesu sitzen, passiert aber auch im Lobpreis. Das findet da statt, wo wir als Gemeinde zusammenkommen. Ich finde, manchmal heute vergessen wir das, dass Glaube nicht nur individualistisch gelebt wird, sondern dass es da ist, wo wir als Christen zusammenkommen. Also im Gottesdienst, im Hauskreis, in der Gebetsstunde, im Jugendkreis. Das brauchen wir. Und das ist das Wichtigste, dass wir zusammen zu Jesus kommen. Und die Frage ist, wie sieht es bei dir aus? Wann saßt du das letzte Mal bewusst zu Jesu Füßen? Hast ihm einfach nur zugehört, hast dich von ihm unterweisen lassen? Das ist eine ganz wichtige, grundlegende Frage. Willst du, dass deine Beziehung zu Gott lebendig ist, dass dein Glaube wächst? Dann musst du herausfinden, wie oder wo du am besten zu Jesu Füßen sitzt, wo das ist, wo dieser Moment, dieser Ort ist. Weil darauf kommt es an. Das hat die Priorität Nummer eins. Und das ist das, was Jesus hier mit dieser Aussage zu Martha deutlich macht. Maria hat das Wichtige gewählt, indem sie sich zu seinen Füßen gesetzt hat. Und darauf dann folgt die Tat. Erst hören, dann handeln. Erst Stille, dann Aktion. Ich meine, das ist ja eigentlich sonst im Leben auch so. Wenn man sich zum Beispiel so ein neues Möbelstück von IKEA kauft und es zusammenbauen will, dann ist es eigentlich schon schlau, wenn man sich zuerst die Bedienungsanleitung mal anschaut und dann aktiv wird. Oder wenn man in der Küche ein neues Rezept ausprobieren will, dann sollte man vielleicht am besten auch zuerst mal das ganze Rezept angeschaut haben und dann anfangen. Könnte sonst schief gehen. Also Jesus sagt hier nicht, dass die Tat völlig unbedeutend geworden wäre. Absolut nicht. Weil man muss ja immer die Bibel im Gesamtzusammenhang sehen. Und zum Beispiel sagt Jesus auch am Abschluss der Bergpredigt ganz klar, dass alles, was wir hören, dann auch im Alltag umgesetzt werden muss. Das ist dieses Gleichnis mit dem Haus auf Fels oder auf Sand. Oder in Galater 5, Vers 6 steht, dass sich der Glaube in der Liebe zeigt. Und dann im Jakobusbrief ganz klare Worte, ein Glaube ohne Werke ist tot. Also aus diesem Hören auf Gottes Wort, aus dem Sitzen zu Jesu Füßen, erfolgt dann auch ein entsprechendes Verhalten, weil das Gehörte im Alltag gelebt werden will. Das Wichtige ist die richtige Reihenfolge. Die Priorität, sagt hier Jesus ganz klar, ist das Hören auf sein Wort, ist das Sein in seiner Gegenwart. Das kommt zuerst, das ist das Wichtige und das Notwendige. Und es ist das, was ewigen Wert hat. Jesus sagt ja als letztes dann noch, Maria hat das gute Teil gewählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Dieses gute Teil ist übrigens so ein Ausdruck, der auch schon im Alten Testament vorkommt und bezeichnet da immer den Erbteil, den die Israeliten am verheißenen Land bekommen. Also damals haben die Israeliten ja jeder oder die Stämme jeder so einen Anteil am verheißenen Land bekommen und das konnte ihnen keiner mehr nehmen. Zumindest gilt es jetzt dann, Maria bekommt ihren Anteil am verheißenen Land, am Reich Gottes und das kann ihr niemand mehr wegnehmen, das vergeht nicht. Und genau das gilt auch für uns heute noch, egal worin du so deine Zeit sonst steckst, sei es vielleicht in deinen beruflichen Erfolg oder in die Schönheit deiner Wohnung oder in gute Abschlussnoten und da viel Besitz zu haben, das alles vergeht irgendwann. Das hat keinen ewigen Wert. Aber dein Glaube und deine Gottesbeziehung, die kann dir niemand mehr nehmen. Einzig du könntest sie vernachlässigen. Es ist deine Entscheidung, du hast die Wahl. Du setzt die Prioritäten in deinem Leben. Also ich hoffe, der Punkt ist irgendwie klar geworden. Ganz kurz nochmal so zusammengefasst, was dürfen wir aus dieser Begegnung zwischen Martha und Jesus mitnehmen? Das Wichtigste ist, zu Jesu Füßen zu sitzen. Aus dem Hören kommt der Glaube, das hat Priorität. Und dann erst kommt das Dienen und das Handeln. Und deshalb meine Empfehlung, nimm dir am besten heute noch einen Moment Zeit, um zu überlegen, hey, wie mache ich das? Wie sieht das bei mir aus? Weil ich glaube, jeder von uns braucht diese Zeiten mit und bei Jesus. Amen.